Einspruch.
FAZ Einspruch. Der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
Herzlich willkommen zum FAZ Einspruch Podcast, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Justiz, Recht und Politik. Folge 59, heute am 30. Januar 2019. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
Konstantin van Leinten, hallo.
Ja, bevor wir gleich in die Themen kommen, ein kleiner Hinweis auf einen besonderen Service, den wir bieten übrigens. Man kann nämlich durch unseren Podcast springen, deswegen stellen wir gleich mal die Themen vor. Und dann kann man sich, wenn man sich für das eine oder andere Thema entscheiden möchte, direkt zu den Kapitelmarken gehen. Die findet man wo, lieber Konstantin?
Es hängt ein bisschen von dem jeweiligen Podcast-Player ab, aber es gibt überall eine Option, eigentlich bei jedem halbwegs modernen Podcast-Player, die Kapitelmarken einzublenden, dann klickt man die einfach an, dann landet man bei dem Thema, das man gerne hören will.
Genau, dass man auch gerne mehrmals hören kann. Vielleicht gibt es das eine oder andere Thema, was man gerne überspringen möchte. Alles das ist möglich und Konstantin bietet uns jetzt mal das Programm.
Genau, also wir reden als erstes über das Thema Organspende unter verschiedenen Gesichtspunkten. Zum einen hat der BGH da gestern zwei Urteile gefällt, die Aufklärungspflichten betreffen. Zum anderen wird bekanntlich die Reform der Organspende im Bundestag verhandelt und da gibt es einen ziemlich interessanten Antrag der FDP. Dann gucken wir nach Berlin, wo der Sozialismus ausgebrochen ist, möglicherweise. Yeah. Also es gibt das Ansinnen einer Volksinitiative, die großen Wohngesellschaften zu enteignen und in Staatseigentum zu überführen, damit die Wohnungen dann zu günstigen Preisen vermietet werden können, weil es ja so wenig bezahlbaren Wohnraum gibt. Dann hat das Bundesverfassungsgericht eine ganz interessante Entscheidung gefällt zur Herausgabe von IP-Adressen. Ziemlich kurioses Urteil hat uns das Verwaltungsgericht München beschert, oder vielmehr war es dann gar kein Urteil, sondern ein Vergleich. Da hat nämlich ein Jurastudent geklagt gegen Frauenparkplätze, weil er das als diskriminierend empfindet. Und er hat auch jedenfalls nicht auf ganzer Linie verloren, muss man sagen. Also eigentlich vielleicht sogar mehr gewonnen als verloren.
Genau, was man ja auch da an der Tatsache sehen kann, dass es eine Einigung gab, aber das Ganze ist so kurios, das gucken wir uns mal näher an.
Genau, dann hat sich Corinna vertieft in den Fall von Amanda Knox, schon ein bisschen länger her, aber ihr erinnert euch sicher, der Engel mit den Eisaugen.
Ein mega Justizdrama in Italien gewesen. Ja. Und jetzt hat sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte nochmal mit dem Fall befasst und das gibt uns natürlich die Gelegenheit, diesen Fall nochmal neu aufzurollen.
Und zum Schluss gibt es ja immer das gerechte Urteil, auch so eine Autokiste, nämlich das Parken in zu engen Straßen, so dass man dann da nicht mehr vernünftig rauskommt.
Wir haben noch zwei Nachträge zur vergangenen Sendung, wo wir einerseits kamen wir auf die Frage zu sprechen, ob es demnächst den Internationalen Frauentag am 8. März, ob der ein gesetzlicher Feiertag werden soll. Das ist tatsächlich in Berlin der Fall. Das wollte ich nur nachtragen. Das hatte ich ja in der Tat auch so gemutmaßt, wusste es aber nicht genau. Also in der Tat, 8. März ist ein gesetzlicher Feiertag in Berlin. Und dann natürlich gestern wieder große Brexit-Sitzung im britischen Unterhaus. Auch da verweisen wir auf die vergangene Sitzung, beziehungsweise den Podcast natürlich. Folge 58. Nur kurz wollten wir nachtragen, was gestern entschieden wurde. Tatsächlich zwei Änderungsanträge sind durchgekommen. Also die britischen Abgeordneten wollen kein Brexit ohne Abkommen. Das ist jetzt amtlich, wird sich sehen, wie sich das in der Realität dann umsetzen lässt. Und der zweite ist, dass jetzt tatsächlich der Backstop, über den wir ja vergangene Woche auch intensiv geredet haben, neu verhandelt werden soll. Da hat jetzt die EU-Post, wenn gesagt, machen sie nicht. Also wir sind jetzt wieder in ein bisschen gefangen in der Einbahnstraße.
Warten auf Godot.
Ja.
Geht nicht vor und nicht zurück.
Genau. Übrigens, ein Änderungsantrag, der es nicht geschafft hat, ist, dass der EU-Austritt verschoben werden soll.
Ja.
Nun gut, also das der Form halber haben wir hier nachgetragen. Jetzt kommen wir zu einem ganz anderen und sehr emotionalen Thema, das gestern verhandelt wurde vom Bundesgerichtshof und auch zu einer Grundsatzentscheidung kam, die sehr bemerkenswert ist. Ne? Worum ging's?
Genau, es geht um die Organspende und zwar um die sogenannte Lebendorganspende, wo die Organe dem Spender eben nicht erst nach seinem Tod entnommen werden, sondern zu Lebzeiten. Was für Organe sind das überhaupt? Natürlich nur solche, die entweder doppelt angelegt sind, wie die Niere, oder solche, die man teilweise entnehmen kann, wie ein Stück der Leber, oder natürlich auch so Sachen wie Hauttransplantationen. Dazu muss der Spender umfassend aufgeklärt werden, denn das ist nicht so ganz ohne. Also der Mensch kann zwar prinzipiell auch mit einer Niere leben, aber das kann alle möglichen unschönen Folgewirkungen haben. So auch bei den beiden Klägern, die jetzt vom BGH geklagt haben. Ich schildere einfach mal den einen Fall, der andere ist im Prinzip in den wesentlichen Punkten ähnlich. Das ist eine Frau, die hat ihrem Vater eine Niere gespendet und das war zunächst fein. Er hat sie dann allerdings nach, ich glaube, 4 oder 5 Jahren verloren. Also das Organ wurde dann abgestoßen und sie leidet und seitdem zum einen unter chronischer Niereninsuffizienz und unter dem sogenannten Fatigue-Syndrom. Das ist eine sehr unschöne, dauerhafte Erkrankung, bei der man sich eigentlich permanent kraftlos und müde fühlt und die einen dementsprechend auch extrem im Leben einschränkt. Sie sagt, dass sie über diese Risiken sowohl des Transplantatverlusts als auch der Folgeerscheinungen, mit denen sie möglicherweise rechnen müsste, nicht vernünftig aufgeklärt worden ist. Und zwar weder inhaltlich, also dass sie einfach überhaupt nicht darauf hingewiesen wurde, noch formell, denn das Gesetz sieht da sehr strenge auch Formanforderungen vor. Also es muss ein Beratungsgespräch geben, das muss protokolliert werden, dieses Gespräch, und es muss in Anwesenheit eines weiteren neutralen Arztes, der im Übrigen nicht an der Transplantation beteiligt ist, geschehen.
Und das ist hier nicht passiert, in beiden Fällen nicht passiert, oder genau. Gab es daran?
Nee, es ist im Wesentlichen, die Fälle sind im Wesentlichen gleich, deshalb schildere ich es jetzt einfach anhand von dem einen. Es gibt kleine Unterschiede im Detail, aber die tun jetzt nicht so viel zur Sache.
Genau, also eigentlich, also die wichtigen Informationen, dass dann tatsächlich so etwas passieren kann, dass man einfach 8 Stunden schläft und danach immer noch komplett fix und alle ist, das wurde mit keinem Wort erwähnt.
Ja, also jedenfalls wurde es nicht hinreichend deutlich klar gemacht, ob es jetzt nicht mal angedeutet wurde oder vielleicht irgendwie so entfernt. Ja, aber ist nicht viel oder wie auch immer. Das war jetzt nicht ganz klar der Pressemitteilung zu entnehmen, aber ist auch insoweit nicht so wichtig. Naja, jedenfalls. Und was nämlich auch noch bei ihr hinzukam, war, dass ihre Nierenwerte schon vor der Entnahme am unteren Ende der Normalwerte rangierten. Und dass umgekehrt das Risiko eines Transplantatverlusts bei ihrem Vater auch nochmal erhöht war, weil der gewisse Vorerkrankungen hatte, die dann eben dafür sorgen, dass das eben besonders schwierig ist, ein Organ zu transplantieren, dass das dann auch dauerhaft akzeptiert wird vom Körper. Dagegen hat sie geklagt und hat in den Vorinstanzen aber verloren. Denn die haben gesagt, ja, diese Mängel gab es zwar in der Tat, aber sie hätte nicht glaubhaft gemacht, dass sie nicht trotzdem zugestimmt hätte, wenn sie in allen Punkten vernünftig aufgeklärt worden wäre.
Das ist wirklich auch ein irres Konstrukt, aber durchaus im Medizinrecht gang und gäbe. Man fragt also immer, hätte sich derjenige dann anders entschieden und kommt dann so ein bisschen paternalistisch zum Ergebnis, nee, hätte er nicht.
Genau, ich finde das auch wirklich eine schwierige Konstruktion. Klar, ich meine, es gibt auch natürlich Fälle, wenn jetzt über 9 von 10 Risiken super aufgeklärt wurde, über das 10. nur so halb, aber der Eingriff sowieso total alternativlos war bei realistischer Betrachtung. Soll dann der Arzt wirklich haften? Naja, da kann ich vielleicht verstehen, wenn man sagt, nee, ganz ehrlich, jeder vernünftige Mensch hätte sich so oder so für den Eingriff entschieden. Aber hier liegt es ja echt anders. Also sowohl die Tatsache, dass meine eigenen Nierenwerte eh schon am unteren Limit sind, als auch die Tatsache, dass der Empfänger meines Organs das vielleicht gar nicht wird behalten können, scheinen mir jetzt wirklich 2 ziemlich gewichtige Gesichtspunkte zu sein, die eine Entscheidung durchaus anders auch ausfallen lassen könnten.
Und letztendlich ist es ja schon auch so, dass man vielleicht als Tochter noch einen anderen Spielraum hat als in dem anderen Fall, wo es ja ein Paar war.
Da war es ein Ehepaar.
Genau, wo der Mann seiner Frau das gegeben hat, da ist vielleicht nochmal die Drucksituation eine andere.
Ja, zu dem Thema Druck kommen wir dann gleich sowieso noch im Zuge des Änderungsantrags der FDP. Also jedenfalls, der Bundesgerichtshof hat jetzt gesagt, die formellen Fehler, dass das nicht protokolliert wurde, dass kein neutraler Arzt dabei war, die führen noch nicht automatisch zur Unwirksamkeit der Einwilligung, sind aber ein starkes Indiz. Die inhaltlichen Beratungsfehler führen automatisch und zwangsläufig zur Unwirksamkeit der Einwilligung. Anders als sonst im Arzthaftungsrecht darf man diese Figur der hypothetischen Einwilligung bzw. des rechtmäßigen Alternativverhaltens nicht heranziehen. Und zwar ganz einfach deshalb, weil für Organtransplantationen, Lebendorganspenden, das Gesetz ganz besonders strenge Vorschriften vorgesehen hat und es den Sinn und Zweck dieser Vorschriften konterkarieren würde, wenn man sie dann halt auf diese Weise doch wieder unterlaufen kann und weil es auch zugleich das Vertrauen der Bevölkerung generell in das Institut der Organspende mindern würde, wenn man eben damit rechnen muss, dass man mangelhaft aufgeklärt wird, schwere Schäden erleidet und dann klagt und dann auch noch damit abgewiesen wird, so ja, hätte sie ja eh gemacht. Also das könne halt einfach nicht sein. Und aus diesen beiden Erwägungen heraus, erstens strenge Regeln, zweitens Vertrauen der Bevölkerung, kommt eben eine hypothetische Einwilligung bei inhaltlich fehlerhafter Belehrung nicht in Betracht.
Und auch bei dem zweiten Fall, bei diesem Paar, da fand ich die Konstellation auch nochmal hochinteressant, weil er ja, glaube ich, im Gespräch mit den Ärzten dann im Nachhang sogar in eine E-Mail dann geschrieben hat, naja, tatsächlich, vielleicht hätte ich mich auch gar nicht anders entschieden. Also er hat das quasi eingeräumt, dass er es höchstwahrscheinlich trotzdem gemacht hat. Aber obwohl das so war, hat eben der Gerichtshof deutlich gesagt, darauf kommt es nicht an. Also auch hier in diesem Fall war die Einwilligung unwirksam.
Ja, finde ich aber auch, wäre für mich auch ein Kandidat fürs gerechte Urteil, muss ich sagen. Also in manchen Punkten, finde ich, ist der Umgang mit der Organspende zu restriktiv, aber in diesem nicht. Also das, finde ich, kann man wirklich erwarten, dass man vor dieser gravierenden Entscheidung umfassend aufgeklärt wird, dass es nicht zu viel verlangt.
Ja.
Ja, aber dann kommen wir vielleicht doch direkt, wenn ich schon sage, in manchen Punkten ist es zu restriktiv, zu einem solchen Punkt.
Ja.
Meiner Ansicht nach.
Ja, dann leg mal los.
Also da auch hier geht es um das Thema Lebendorganspende, denn die ist nur unter nahen Verwandten ersten oder zweiten Grades, Ehepartnern, Verlobten oder sehr engen Freunden überhaupt erlaubt. Warum? Weil man einem Organhandel vorbeugen möchte, weil man nicht will, dass man irgendwelche letztlich fremden Organe spenden, weil sie dafür bezahlt werden.
Also es soll komplett altruistisch sein, ne?
Genau, es soll komplett altruistisch sein. Der Wunsch, den Organhandel zu vermeiden, ist ja auch durchaus nachvollziehbar und fein. Aber diese Konstruktion, die der Gesetzgeber gewählt hat, führt zu enormen Ineffizienzen. Denn es kommt einfach häufig vor, dass man zum Beispiel seinem Ehepartner ein Organ spenden will, aber kein geeigneter Spender für den Ehepartner ist. Weil, also in ungefähr 40% aller Fälle, habe ich mir sagen lassen, ist es aufgrund von Blutgruppen oder Gewebeunverträglichkeiten so, dass man einfach nicht spenden kann. Und in diesem Fall wäre ja ein Modell sehr naheliegend, für das übrigens ein amerikanischer Ökonomieprofessor 2012 auch den Nobelpreis gewonnen hat.
Alvin Roth, genau.
Nämlich, dass man sagt, das Krankenhaus könnte sowas ja organisieren, tut es in anderen Ländern auch, dass es nämlich zwei Paare zusammenbringt, die wo jeweils gerne der Mann der Frau oder Eltern dem Kind oder wie auch immer ein Organ spenden wollen, das aber nicht können, untereinander, sehr wohl aber zwischeneinander kompatibel sind. Also dann würdest du beispielsweise dem Ehemann eines anderen Paares eine Niere spenden und die Frau dieses Ehemanns würde deinem Ehemann ihre Niere spenden. So. Das ist ja, sollte man erstmal denken, ein Modell, das nur Gewinner kennt, aber es ist halt verboten.
In Deutschland, ne? In vielen anderen Ländern wird es praktiziert.
Genau. Denn dieses Näheverhältnis, das das Gesetz voraussetzt, das besteht ja zwischen dir und dem anderen Ehemann gerade nicht.
Will man hoffen. Aber
ja. dieses Verbot wurde vom Bundesverfassungsgericht auch angegriffen. Das Bundesverfassungsgericht hat 1999 die gesetzliche Regelung als verfassungsgemäß bestätigt. Was nicht heißt, dass die gut oder sinnvoll wäre, aber nur, dass sie halt nicht gegen die Verfassung verstößt, weil der Gesetzgeber eben schon legitime Zwecke verfolgt. Und ob das jetzt das Beste aller Mittel ist, darüber hat das Bundesverfassungsgericht nicht unbedingt zu befinden. Jedenfalls läge es im Einschätzungsspielraum des Gesetzgebers. Das Bundessozialgericht hat das 2003 so ein kleines bisschen aufgeweicht, indem es nämlich gesagt hat, die Näheverbindung kann auch dann bestehen, wenn sich die beiden Paare erst im Zuge der Suche nach einem Organspender kennengelernt haben, wenn die also so vermittelt worden sind, Aber sie müssen dann eine enge Freundschaft geknüpft haben, von der zu erwarten steht, dass sie auch über die Spende hinaus fortbestehen wird.
Ja. Das ist Gott, das ist so ein bisschen, erinnert ein bisschen an Green Card, ne? So.
Ja.
Also, Entschuldigung, dieser Film, wo es um Scheinehen ging und hier dann genau überprüft werden musste, ob die wirklich zusammen sind. Und hier könnte man, das klingt so ein bisschen ähnlich, ja, muss ich jetzt gerade dann denken.
Ja, und ich meine, das ist doch einfach ein albernes Erfordernis. Ich meine, ist ja schön, wenn die Leute sich auch befreunden, aber im Kern geht es natürlich den Partnern jeweils darum, dass es ihrem eigenen Partner am Ende gut geht und nicht dem anderen. Und das ist doch auch völlig okay. Aber dieses Modell ist doch wunderbar. Ganz selten, wie gesagt, kommt es in Deutschland zur Anwendung, wenn diese Voraussetzungen mal bejaht werden. Das ist aber schwer nachzuweisen und komplett ausgeschlossen sind dann noch etwas ausgefeiltere Varianten dieses Modells, wie die Ring- oder die Poolspende, wo dann eben nicht nur zwei Paare involviert sind, sondern eine größere Zahl. Man gibt ein Organ in den Pool rein, kriegt ein anderes raus, was passt, aber da kennt man dann oftmals vielleicht sogar die Spender gar nicht. Auf jeden Fall hat man keine riesige Nähebeziehung zu denen.
Auch das wird in Amerika praktiziert. Ich glaube, da gibt es so Transplantationsketten von 30 Leuten, die dann im Zweifel involviert sind oder so. Also wie gesagt, anderen Ländern ist das schon erlaubt, eben auch auf Basis dieses ökonomischen Modells, das 2012 ja immerhin den Nobelpreis bekommen hat. So, ja. Natürlich muss man darauf achten, dass das Ganze nicht ausartet in Organhandel, aber da wird es sicherlich auch Maßnahmen geben, die wahrscheinlich auch sinnvoller sind.
Ja, also zumal, wenn es zur Begründung der derzeitigen Gesetzeslage heißt, dass man die Ausübung von Druck verhindern will und dass das eine freie Willensentscheidung des Spenders sein soll. Also wo, bitteschön, ist die Drucksituation denn höher, als wenn dein Partner oder auch dein naher Verwandter ein Organ braucht? Also der moralische Druck, den du empfinden wirst, ist doch ganz enorm. Und je nachdem, in was für Familienstrukturen du lebst, ist vielleicht auch der soziale Druck ebenfalls ganz enorm. Also dieses Problem hat man doch sowieso. Und das wird auch durch so eine Überkreuzspende nicht verschärft, sondern dadurch wird einfach nur die Möglichkeit geschaffen, dass man es halt trotzdem machen kann, auch wenn man eigentlich kein kompatibler Spender für den eigenen Partner ist.
So, und das hat man übrigens auch vom Bundesgerichtshof gesehen, wo offensichtlich auch der Frau gestern, also der Frau, die die Niere bekommen hat von ihrem Mann, ein riesiger Stein vom Herzen gefallen ist, gestern auch in Tränen aufgelöst war, weil sie natürlich jetzt seit der Transplantation mit dem Ergebnis auch leben muss, nämlich mit der Tatsache, dass ihr Mann einfach unter diesem schrecklichen Fatigue-Syndrom leidet und nicht mehr aus dem Bett kommt.
So oder ja, also er ist so ein paar Stunden pro Tag ist er wohl noch gerade so arbeitsfähig, sagt er, aber ist natürlich eine riesige Einschränkung im Leben, gar keine Frage. Ja, nun, also über die Höhe des Schadensersatzes übrigens wird dann erst noch befunden werden. Das hat der BGH insofern zurückverwiesen an die Vorinstanz.
Ist natürlich fürs jeweilige Krankenhaus natürlich auch eine große Nummer, ne? Das will man auch nicht verschweigen. Das ist natürlich immer genau das, was Ärzte, Krankenhäuser vermeiden wollen, wie die Pest, ja, in Haftung genommen werden für Fehler, die passieren oder für... Letztendlich war es vielleicht sogar noch nicht mal ein Fehler. Also natürlich war die
Aufklärung.
Aufklärung war natürlich ein Fehler. Aber jetzt bei der Operation ist ja offensichtlich nicht schiefgelaufen. Das sind eben als sozusagen Schicksal, das kann passieren. Ja, also insofern natürlich auch für das Krankenhaus nicht einfach, aber offensichtlich notwendig auch, um, das würde ich in der Tat auch so sehen, ne, dass man dieses Konstrukt der Lebendorganspende, das macht sonst wirklich kein Mensch, denn die Zahlen sinken ja auch.
Ja, die Zahlen sinken. Also umso nötiger, finde ich, wäre es, dass man eben dieses Überkreuz- und Ringmodell einführt. Das haben wir eben schon angedeutet. Das bringt einen entsprechenden Antrag, bringt die FDP heute in den Gesundheitsausschuss ein, wo darüber beraten werden wird. Das könnte man halt noch, es wird ja momentan sowieso ein Gesetz zur Organspendereform, geht ja durch den Bundestag, angestoßen von Jens Spahn. Da geht es primär um die postmortale Spende, aber natürlich könnte man, und es wäre auch sinnvoll, da eben auch eine Liberalisierung insoweit der Regeln zur Lebensspende aufnehmen. Man wird sehen, ob das sich durchsetzen kann oder nicht. Ich fürchte nicht. Aber ja, das tragen wir dann, wenn das Reformgesetz verabschiedet ist, insoweit nochmal nach.
Ist eigentlich das Hauptargument tatsächlich die Frage des Organhandels oder gibt es da noch was,
Ja, also
wenn die Kritiker ein?
Das Hauptargument ist der Organhandel, der Schutz der Freiwilligkeit der Entscheidung, wobei ich das, wie gesagt, einfach komplett unüberzeugend finde, weil ich sehe nicht, warum die dadurch mehr eingeschränkt wäre, als sie es vielleicht ohnehin ist. Dann gibt es noch so die Sekundärerwägung, ja, man wüsste auch nicht genau, wie viel das eigentlich wirklich bringt, wobei ich sagen muss, naja, also wenn 40% aller Fälle sozusagen, wo jemand bereit wäre zu spenden, es nicht kompatibel ist, dann würde ich mal davon ausgehen, dass es schon auf jeden Fall was bringt. Und selbst wenn es nicht wahnsinnig viel ist, ist es besser als nichts. Also es sind im Zweifelsfall jedenfalls einige Menschenleben, die dadurch gerettet werden. Ne? Es standen 2017 übrigens 10.000 Personen auf der Warteliste für Organspenden. Es gab ungefähr 3.000 Organspenden in dem Jahr. Das ist also offensichtlich ein arges Missverhältnis. Selbst wenn die Leute nicht sterben, jeden Tag an der Dialyse zu hängen, ist halt auch wirklich kein schönes Leben. Und auch das würde man ja gerne irgendwie verringern, dieses Leiden.
Ja. Kommen wir jetzt zu einem ganz anderen Thema, zu meiner Heimatstadt Berlin, wo sich Unglaubliches tut.
Ja, allerdings. Also der Mangel bezahlbaren Wohnraums ist ja ein Problem, das nicht nur Berlin, aber jedenfalls auch sehr stark Berlin plagt. Und da kommt man auf etwas andere Ideen, wie man das lösen könnte. Eine davon sieht vor, dass man die großen Wohngesellschaften, das insbesondere die Deutsche Wohnen, aber wohl auch noch andere, also alle, die
Bonovia, glaube ich.
Genau, die einen Wohnungsbestand von mindestens 3.000 Wohnungen haben, doch einfach, ja, ich hätte fast gesagt, enteignet. Das ist auch so.
Ja, so wird es auch weitergetragen. Also so wird es übersetzt.
So wird es übersetzt.
Aber technisch geht es um die
Sozialisierung. Das ist nicht ganz dasselbe. Die Enteignung steht im Artikel 14 Grundgesetz, wo auch das Grundrecht auf Eigentum geregelt ist. Also da steht dann eben auch drin, dass Leute enteignet werden können gegen ihren Willen und dann eben entschädigt werden müssen. Die Sozialisierung steht in Artikel 15 Grundgesetz. Auch da wird Menschen oder Unternehmen ihr Eigentum vom Staat entzogen gegen ihren Willen. Aber es gibt zwei Unterschiede. Erstens, die Enteignung betrifft eher konkret projektbezogene Entziehungen von Eigentum. Also klassisches Beispiel, eine Straße soll gebaut werden oder ein Flughafen oder sowas und dann müssen halt ein paar Grundstücke da weg.
Genau, oder Schienen erweitert.
Ja. Die Sozialisierung betrifft, findet in größerem Maßstab statt und hat eher wirtschaftspolitischen Charakter. Und so wäre es hier, wenn man sagt, wir wollen einfach insgesamt das Mietniveau signifikant senken, respektive eine große Zahl von bezahlbarem Wohnraum für eine unbestimmte Menge von Menschen schaffen und deshalb jetzt etliche Tausende, Zehntausende Wohnungen in staatliches Eigentum überführen, dann wäre das ein Fall der Sozialisierung. Diese Vorschrift ist anders als die Enteignung. Enteignung gibt es ja immer wieder mal. Sozialisierung hat es noch nie gegeben, seit das Grundgesetz besteht, obwohl sie eben schon vorgesehen sind in der Verfassung. Die Tatsache, dass es diesen Artikel 15 gibt, wird übrigens auch häufig als Argument dafür angeführt, dass unsere Verfassung nicht zwangsläufig eine sozusagen im Kern kapitalistische Form der Marktwirtschaft vorsieht, sondern dass unter unserer Geltung unserer Verfassung auch ganz andere Formen der Marktwirtschaft denkbar wären.
Und für die braucht man eben Instrumente, die man dann durchsetzen kann. Ne?
Ja, ungefähr. Genau. Also in der Praxis leben wir natürlich irgendwie in einer Marktwirtschaft, aber es wäre vielleicht auch anders denkbar, auch unter unserer Verfassung. Und der zweite Unterschied bei der Sozialisierung ist eben, dass zumindest so laut der Kommentarliteratur, Praxiserfahrungen gibt es ja wie gesagt noch keine, die Entschädigung da auch unter dem Marktwert liegen kann.
Ah, das ist ja auch signifikant dann für die
Betroffenen. Das ist natürlich wirklich signifikant. Das ist halt, der Staat kommt hin, nimmt dir dein Eigentum weg und gibt dir dafür zwar nicht nichts, aber jedenfalls spürbar weniger, als es eigentlich wert war. Also es ist ein von der Verfassung sanktionierter Diebstahl in meinen Augen. Aber es ist, wie gesagt, muss man dieser Initiative eben zugutehalten. Es ist von der Verfassung grundsätzlich vorgesehen. Diese Initiative hat sich jetzt formiert, die wollen Volksbegehren einreichen. Nach Umfragen ist angeblich sogar eine Bevölkerungsmehrheit in Berlin dafür. Naja, ist ja auch immer sehr leicht, über das Eigentum anderer Leute zu verfügen.
Ich wäre vielleicht auch sogar dafür, wenn es hieße, wenn ich gefragt würde, ob du enteignet würdest.
Ja?
Naja, man weiß es nicht.
Ja, dann stehe ich bei dir vor der Tür und brauche einen Schlafplatz auf dem Sofa.
Genau. Aber jedenfalls ist es, das sagte jemand so wunderschön, das ist so, wie wenn man fragen würde nach Freibier. Na klar.
Ja, sicher. Wir. Easy.
So, nur die Frage ist, wer bezahlt es am Ende und wird das die Sachlage überhaupt ändern? Mhm. Diesen Wohnungsbaugesellschaften wird eben vorgeworfen, dass sie nicht gut mit ihren Mietern umgehen, ne, dass die Mietpreise zu hoch sind, dass die Erhöhungen auch sehr rüde durchgesetzt werden, dass diese Klagen gibt es, ja, die möchte man auch, da muss man auch gar nicht schönreden. Also natürlich gibt es Verwerfungen am Berliner Mietmarkt. Das ist, glaube ich, ziemlich unbestritten. Die Frage ist, ob man zu diesen Mitteln greifen muss.
Ja, das ist in der Tat die Frage. Also schon bei der, man muss natürlich, auch wenn das die Verfassung prinzipiell vorsieht, heißt das natürlich nicht, dass das jederzeit und in jedem Fall geht, sondern der Staat muss natürlich wie immer das Verhältnismäßigkeitsgebot zunächst mal beachten, wo sich die Frage stellt, gibt es nicht eben gleich geeignete mildere Mittel, um das Ziel zu erreichen.
Ja, da könnte man ja dran denken, sich die Wohnung zurückzukaufen. Ne? Das ist auch etwas, was in der Tat im Berliner Senat überlegt wird, wenn sie denn das Kleingeld haben. Und eigentlich auch, ich glaube, sie streben es auch an.
Ja, also ne, dazu, du sagst gerade schon zurückzukaufen, denn Berlin hat 2004 war es, glaube ich, bin ich ganz sicher, eine große Zahl von Wohnungen, 65.000 Wohnungen, zunächst mal, die vormals in staatlichem Besitz waren, verkauft.
Ja, ja. Auch in den 90er Jahren schon. Also das ist eine ziemlich lange Entwicklung, die die durchgemacht haben, ja.
Und zwar warum? Naja, aus verschiedenen Gründen. Zum einen, um einfach Geld in die Staatskasse zu bringen, auch weil das Altbauwohnungen waren, die sehr stark sanierungsbedürftig waren. Und man irgendwie fand vermutlich zutreffend, dass man das nicht hinkriegen würde und dass private Investoren das besser können. Und wie komfortabel. Dann verkauft man sie halt erstmal, streicht das Geld ein, lässt sie renovieren und dann kauft, oder vielmehr zwangskauft man sie deutlich unter Marktpreis wieder zurück. Ja klar, so kann man es natürlich machen, wenn man irgendwie wieder starte Berlin Haus hält. Ja? Also, ne, ich meine, das ist macht die Sache auch nochmal so besonders, also verleiht ja nochmal ein zusätzliches Geschmäckle.
Ja, also das ist in der Tat spannend. Ich habe mal mit meiner Kollegin Inge Klöpfer kurz vor Weihnachten einen Artikel für die Sonntagszeitung geschrieben, der hieß, das ist Berlin, arm, aber bockig. Ja. Und da hat sie auch intensiv mit dem Berliner Bürgermeister gesprochen, Michael Müller, darüber, wie, also lustigerweise ging es ja noch gar nicht um diese Enteignung. Das ist jetzt erst eine Debatte, die um die Jahreswende losgetreten wurde und jetzt an Fahrt aufnimmt. Aber schon damals gab es ja schon andere Konstellationen. Also Ausgangspunkt für uns war natürlich dieser Google Campus, wo der dann nicht gebaut werden konnte, oder weil einfach sich ein richtiges Bündnis auch vehement dagegen gewehrt hat und so weiter. Also das war schon im Dezember ziemlich prekär. Und jedenfalls Michael Müller hatte da schon um Verständnis geworben, eben mit dem Blick auf die Vergangenheit von Berlin. Man hatte eben mit Privatisierung ziemlich schlechte Erfahrungen gemacht. Man muss auch sagen, dass Berlin ja echt lange gebraucht hat, um überhaupt in die Pötte zu kommen. Ne? Also ich weiß noch, in den 90er Jahren, als ich da auch studiert habe, da hat man immer darauf gewartet, dass jetzt der große Durchbruch kommt, ja, und der kam irgendwie nicht. Und alle Preise blieben niedrig und dann hat man die Sachen eben verscherbelt. Und dann ist, glaube ich, tatsächlich 2004, 2005 kam die Wende so im Rückblick, ja, ne? Wusste man damals noch nicht, aber seitdem geht's ab mit Berlin und das sei denen ja auch zutiefst gegönnt, aber.
Ist halt die Frage, wie man damit umgeht. Genau, also Stichwort Verhältnismäßigkeit nochmal. Zum einen müsste der Senat natürlich erstmal andere Möglichkeiten zur Schaffung günstigen Wohnraums nach Möglichkeit ausschöpfen. Zum einen die Mietpreisbremse, die es ja auch schon gibt. Zum anderen das Zweckentfremdungsverbot, also das Verbot, Wohnraum dauerhaft an Airbnb oder ähnliche Leute zur Verfügung zu stellen. Das sind ja zwei Dinge, die auch schon passieren. Ja. Da könnte man natürlich auch jeweils noch über Verschärfungen und Ausweitungen nachdenken, wenn man der Meinung ist, dass es nicht reicht. Und dann kommt eben noch hinzu, eine Entschädigung müsste natürlich schon gezahlt werden. Die Initiative, die diese Sozialisierung fordert, rechnet mit einer Kostenlast von ungefähr 12 Milliarden. Wohnungsgesellschaften sprechen von 50 bis 80 Milliarden, gehen die Vorstellungen also doch signifikant auseinander. Und also zumindest 50, also bereits 50 Milliarden würden deutlich den Gesamtjahreshaushalt Berlins übersteigen.
Ja.
Und man muss natürlich sehen, Also erstmal davon abgesehen, dass die Stadt sich das auch einfach vorne und hinten nicht leisten kann, sowieso irgendwie miese schreibt.
Nee, das muss man sagen, ausgeglichener Haushalt, aber hilft auch, weil sie 4 Milliarden Euro aus dem Finanzausgleich bekommen. Ne? Das ist ja auch nichts, wie genau. Du mal so schön sagst.
Und es bleibt natürlich auch das Problem bestehen, dass dadurch keine einzige neue Wohnung geschaffen wird. Ja, die Wohnungen sind ja da, die würden dann eben einfach nur günstiger vermietet und das Geld, was der Staat aufwenden würde, um diese Wohnungen zu sozialisieren und dann günstig zu vermieten, das hätte er natürlich nicht, um anderweitig neuen Wohnraum zu schaffen. Ja, das ist ja schließlich auch etwas, was die Stadt machen kann, eben einfach die Schaffung von günstigen Neuwohnungen bezuschussen, an dieser Front helfen. Also auch das ist natürlich eine Erwägung, die ebenfalls bei der Verhältnismäßigkeit eine Rolle spielen müsste. In Summe halte ich das für wirklich, also ich kann es mir absolut nicht vorstellen, dass das irgendwie Realität werden wird oder auch vor Gerichten Bestand haben würde.
Ja, das wäre dann natürlich die nächste Wolte, ne? Also selbst wenn das durchgeht, werden die wahrscheinlich klagen. Ne?
Ja, und dann, mit Sicherheit.
Ja. Gut, die betroffenen Wohnungsbaugesellschaften. So, also ein Kuriosum aus Berlin wollten wir hier mal vortragen. Und dann gibt es noch etwas aus dem Bundesverfassungsgericht zu vermelden. Die hatten sich gestern geäußert zu IP-Adressen.
Ne? Genau, da hatte der E-Mail-Anbieter Posteo, Verfassungsbeschwerde erhoben, ist ein deutscher E-Mail-Anbieter, der anders als viele anderen Geld kostet, aber eben auch damit wirbt, dass er besonders sicher ist und besonders datensparsam, also so gut wie keine Daten von seinen Kunden erhebt oder eben nur ganz wenige. Jetzt sind allerdings die Anbieter von Telekommunikationsdiensten, wie es immer so etwas angestaubt heißt, nach dem Telekommunikationsgesetz, dazu verpflichtet, eine Infrastruktur zu errichten, die gewisse Daten ihrer Kunden eben speichert, damit dann nämlich Ermittlungsbehörden auf diese Daten zugreifen können, gegebenenfalls. Und konkret war hier also zum einen war ein Gerichtsbeschluss erwirkt worden, dahingehend, dass Posteo zum einen die E-Mails, also den Inhalt der E-Mails eines ihrer Kunden offenlegen, weiterleiten muss. Das konnten sie auch und haben sie auch gemacht auf den Gerichtsbeschluss hin. Und zum anderen auch die IP-Adresse dieses Kunden. Ja, also der stand im Verdacht, irgendwie mit Drogen und Waffen zu handeln.
Also die IP-Adresse, das müsste man vielleicht hier doch nochmal sagen. Ne?
Ja, jedes Mal, wenn du ins Internet gehst, wird dir halt eine IP-Adresse zugewiesen, anhand derer du identifizierbar bist im Internet. Also damit Server, wenn sie dir irgendwelche Daten zuschicken, müssen sie ja wissen, wo sie die hinschicken sollen. Und die schicken sie halt nicht an Corinna Budras, sondern an 138.250.2.6 oder wie auch immer. Ja, eben an deine IP-Adresse. Die kann man auch verschleiern mit verschiedenen Techniken, aber wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass derjenige das nicht getan hat, nicht verschleiert hat, sondern mit seiner regulären IP-Adresse sich bei Posteo angemeldet hat, und Posteo diese E-Mail-Adresse dann herausgeben würde an die Ermittlungsbehörden, dann könnten die Ermittlungsbehörden anschließend einfach eine Anfrage an den Internet-Provider stellen, von dem diese IP-Adresse stammt, also an T-Online oder Vodafone oder wen auch immer eben, wer es halt macht. Und die wiederum können dann anhand der IP-Adresse sagen, das ist der Kunde mit dem Namen sowieso an der Adresse sowieso. Also auf diesem Weg können die Ermittlungsbehörden dann letztlich rausfinden, wer das ist und wo der wohnt. Und Posteo hat gesagt, wir machen das nicht, wir können es gar nicht. Teil unseres Services ist es eben, dass wir die IP-Adressen sofort, sobald bei uns ein Kunde sich anmeldet oder über unseren Dienst Mails verschickt, verschleiern, durch andere Fake-Adressen ersetzen, sodass auch wir selbst gar keine Kenntnis von dessen tatsächlicher IP erlangen und deshalb können wir dem auch nicht Folge leisten.
Also Datenschutz at its best.
Genau, eigentlich. Das ist deren Geschäftsmodell, deshalb zahlen Leute da halt auch für E-Mail, obwohl es das ja bei vielen anderen Anbietern kostenlos gäbe. Es ist aber natürlich schon so, dass, also es mag sein, dass Posteo die IP zu einem sehr frühen Zeitpunkt irgendwie verschleiert, austauscht, wie auch immer, aber zu irgendeinem Zeitpunkt im Zuge des Gebrauchs dieses E-Mail-Dienstes müssen sie die IP irgendwann mal haben. Denn wenn sie sie einfach nie hätten, dann wäre es schlechterdings nicht möglich, Posteo zu benutzen. Ja? Also dann würden die Daten von Posteo einfach nicht bei mir ankommen und meine Daten nicht bei Posteo ankommen. Also irgendwo in diesem im Detail natürlich technisch komplexen Prozess müssen sie meine IP mal gehabt haben oder die IP dieses Kunden. Und dann sind sie eben auch verpflichtet, sagt das Bundesverfassungsgericht, Möglichkeiten vorzusehen, diese IP dann gegebenenfalls auch herauszugeben an die Ermittlungsbehörden. Die können die von mir aus verschlüsselt speichern und dann nur im Einzelfall entschlüsseln oder so. Das ist alles fein, aber sie müssen eben diese Möglichkeit vorsehen.
Wie waren die Reaktionen denn da drauf eigentlich?
Ja, also ich glaube so außerhalb der Netzgemeinde Verhalten, da kümmert das viele Leute nicht so sehr. Innerhalb der Netzgemeinde, ja, die einen, also ich meine, es gibt natürlich zwei Lesarten. Die eine Lesart ist zu sagen, es ist ein vernünftiges, abgewogenes Urteil. Das ist ja gerade nicht die Vorratsdatenspeicherung, die ja so viele ablehnen, denn da werden ja schlechterdings erstmal Metadaten von allen gespeichert, sondern hier geht es ja nur darum, dass sozusagen im ganz konkreten Einzelfall, wenn ein Verdacht vorliegt und ein Gerichtsbeschluss erlassen wurde, einzelne Provider die IP rausgeben müssen. Das muss den Ermittlungsbehörden ja wohl auch tatsächlich möglich sein, sonst sind ihnen ja echt die Hände gebunden im Internet. Das ist doch sozusagen moderat und abgewogen. Die gegenteilige Ansicht ist natürlich, dass es so ein bisschen Tür und Tor öffnen könnte für alle möglichen weiteren Verpflichtungen, die man Internetdienstleistern auferlegt, um alle möglichen Daten ihrer Kunden ebenfalls zu speichern und vorzuhalten oder vielleicht gar Exploits direkt in ihre Software einzubauen, die dann den Ermittlungsbehörden einen erleichterten Zugriff gewährt. Das ist halt so dieses Dammbruchargument, aber ich finde das nicht übermäßig stichhaltig. Also das Dammbruchargument, das kann man ja fast immer führen.
Ja.
Das heißt aber nicht, dass der Damm dann auch tatsächlich immer bricht.
So, also das zum Thema IP-Adressen. Jetzt kommen wir zu einem ganz delikaten Thema, nämlich Frauenparkplätze. Konstantin, sag mal, stören dich Frauenparkplätze eigentlich?
Nö, wieso? Kann man immer wunderbar drauf fragen.
Siehst du, das ist nämlich genau der Punkt. Ich sehe eigentlich auch, dass das eher wirklich als freundlicher Hinweis genommen wird und nicht als konstituierend sozusagen. Ja, der wird munter benutzt von ganz vielen. Würdest du das auch nachts des Nächtens machen?
Nein, ich versuche es wirklich, ehrlich gesagt, echt nicht zu machen. Also ich meine, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte noch nie auf dem Frauenparkplatz geparkt. Also gerade wenn ich mal echt irgendwo in Eile bin oder so, habe ich das schon mal getan. Aber ich versuche es zu vermeiden, weil ich schon auch die Idee dahinter eigentlich befürworte.
Ja. Das ist anders gewesen bei einem jungen Jurastudenten, der 26 ist. Woher kam der nochmal? Also es findet jedenfalls das Ganze jetzt in München statt, vor dem Verwaltungsgericht. War das ein Fall, aber er kam gar nicht aus München, ne?
Da bin ich gerade überfragt. Ich dachte, er wäre auch aus München, aber
ich meine gelesen zu haben, dass er eben seinen Freund besucht hat und sich dann,
genau,
mal eigentlich dauerhaft davon betroffen war, aber jedenfalls sich so sehr daran gestört hat, dass er den Rechtsweg beschritten hat. Das gilt ja übrigens auch für viele Fälle oder manche Fälle, die wir hier so vorstellen, dass ich mich immer frage, wer beschreitet da tatsächlich den Rechtsweg deswegen? Mhm. Aber so hat er das gemacht.
Ja, genau.
Mit zwei Argumenten.
Es ging hier übrigens, also der Parkplatz war in Eichstätt bei München, ja. Da hat er eben einen Freund besucht und hat gesehen, dass da einige der Parkplätze, also ein größerer Parkplatz, und ein paar davon sind eben als Frauenparkplätze ausgewiesen. Und es ist ein öffentlicher Parkplatz. Anders sieht die Lage aus, wenn es sich zum Beispiel um ein privat betriebenes Parkhaus handeln würde. So war es hier aber nicht. Er fühlt sich dadurch diskriminiert. Er sagt, es geht ja nicht an, es gibt ja keine Männerparkplätze, es gibt aber Frauenparkplätze. Außerdem sei es auch diskriminierend gegenüber Frauen, weil ja Frauen dadurch auch ja entweder irgendwie geringeres Fahrvermögen oder eben irgendwie Schwäche unterstellt werden würde.
Genau. Wobei er, glaube ich, übersehen hatte, dass das Ganze ja einen auch ziemlich makabren Anlass tatsächlich hatte. Also warum es diese Parkplätze gab, lag schlicht und ergreifend daran, dass es tatsächlich ein Ereignis gegeben hatte vor einigen Jahren auf diesem Parkplatz, wo eine Frau eben überfallen worden war.
Ja, Anfang 2016 deshalb hat man diese Parkplätze, das ist auch in der Nähe eines Krankenhauses und die Schwestern oder wie auch immer, die dann zum Beispiel Frühschicht haben, müssen dann halt auch im Dunkeln über diesen Parkplatz, empfinden das als bedrohlich, zumal es dann eben auch tatsächlich einen Übergriff gegeben hatte. Und dann hat man diejenigen Parkplätze, die am nächsten an dem Krankenhaus liegen, eben als Frauenparkplätze eingerichtet, sodass die eine möglichst kurze und beleuchtete Strecke dahin haben. Das war der Hintergrund der Sache. Er hat dann gesagt, Männer können auch auf Parkplätzen überfallen werden und so. Gut, be that as it may.
Jedenfalls gab das Gelegenheit, sich mal die Straßenverkehrsordnung ein bisschen intensiver anzugucken. Und da stehen in der Tat Frauenparkplätze nicht drin. Das heißt, die gibt es offiziell nicht.
Richtig. Und darauf hat auch das Gericht hingewiesen.
Also es gibt zum Beispiel Behindertenparkplätze.
Ja,
ne?
Genau. Das ist ein als Schild, als eigenes Schild in der StVO vorgesehen. Aber das Schild des Frauenparkplatzes eben nicht. Und die Exekutive kann nicht einfach hingehen und nach Belieben quasi neue Schilder erfinden und aufstellen. Mag es auch aus vielleicht durchaus nachvollziehbaren Erwägungen heraus geschehen. Aber dann müsste eben, wenn das denn so gewollt ist, kann der Gesetzgeber ja ein neues Schild in die StVO einführen, das Frauenparkplatzschild. Aber derzeit ist das noch nicht der Fall.
Ja, aber das wundert mich übrigens, dass da noch keinen Antrag gab. Oder jedenfalls
ja,
keine.
Ich glaube, weil bisher auch einfach noch niemand dagegen geklagt hat und es deshalb keinen Anlass gab, sondern das einfach so praktiziert wurde.
Aber jetzt gibt's ihn ja.
Jetzt gibt's ihn ja. Das Gericht hat eben darauf hingewiesen, dass die Stadt da wohl tatsächlich vermutlich verlieren würde. Und dann hat man sich darauf geeinigt, dass jetzt ein neues Schild geschaffen werden soll, das klar herausstellt, dass es sich dabei nur um eine Bitte oder eine Anregung handelt. Ja, also Parkplatz bitte Frauen überlassen oder ähnliches. Wie dann die exakte Formulierung sein wird, ist, glaube ich, noch offen. Dass aber eben keine Sanktionen drohen, wenn man da zuwiderhandelt. Und das dürfte in privaten Parkhäusern, würde ich jetzt mal vermuten, anders sein, denn da kommt es ja im Zuge der jeweiligen Hausordnung dem Betreiber durchaus das Recht zu, den Gebrauch seines Parkhauses auch zu regulieren und beispielsweise dahingehend zu regulieren, dass er sagt, bestimmte Parkplätze sind hier nur für Frauen vorgesehen.
Oder für Familien, das gibt es ja Familien, auch besonders breit, ne, für den Kinderwagen und so weiter. Also all das ist eigentlich möglich.
Realistischerweise wird im Parkhaus, glaube ich, auch keiner wirklich sanktioniert, wenn er sie auf einen Frauenparkplatz stellt. Davon hätte ich jedenfalls noch nie gehört. Aber zumindest könnten die das sozusagen mit verbindlicher Wirkung einrichten. Der Staat hingegen kann es auf öffentlichen Parkplätzen eben nicht. Der kann es derzeit nur als Anregung oder als Bitte formulieren.
Ja, genau, dann hätten wir auch das sozusagen jetzt mal geklärt. Mhm. Ach so, dadurch, dass es als Vergleich ein Ende nahm, wird das jetzt auch nicht anderweitig noch überprüft von der höheren Instanz oder gar vom Bundesverfassungsgericht. Das könnte man sich auch vorstellen.
Ja.
Na gut, aber es ist, wie es ist. Kommen wir jetzt zu einem mega Justizdrama, das wirklich die Welt, also Medien auf der ganzen Welt, lange Zeit beschäftigt hat, nämlich der Fall von Amanda Knox.
Ja.
Das war eine oder ist eine bildschöne Amerikanerin, Jahrgang 87 übrigens, die 2007 ins schöne italienische Städtchen Perugia ging, um da ein Auslandssemester zu machen. Und das hat dazu geführt, also letztendlich geht es um einen wirklich dramatischen Mord an ihrer Mitbewohnerin, die 21 war, aus England kam. Und der Mord, das muss man vielleicht mal vorwegnehmen, ist noch immer relativ, in weiten Teilen relativ ungeklärt.
Mhm.
Ja. Aber vielleicht gehen wir erstmal zurück und erzählen, wie das überhaupt dazu kam. Also sie ging im Sommer 2007 eben nach Perugia, wollte da studieren und mietete sich in eine Frauen-WG ein. Das war so eine Vierer-WG und da war eben auch das spätere Opfer Meredith. Und die beiden Frauen kamen leidlich miteinander aus, hatten sehr unterschiedliche Temperamente, gerieten öfter mal aneinander. Amanda Knox war jemand, der das offensichtlich das Feiern liebte, gerne Alkohol trank, auch viele Drogen nahm, eben vor allen Dingen Marihuana. Und Amanda Knox lernte im Oktober dann Raffaele kennen auf einem Konzert. Also das war eben ein Italiener, der übrigens ein bisschen aussieht wie Harry Potter. Und ihr offensichtlich sehr gefiel. Also jedenfalls kam es zu einer sehr engen, sehr schnellen Beziehung zwischen den beiden. Und dann ist die alles entscheidende Nacht tatsächlich der 2. November 2007. Da kam es wohl eben also zu diesem Mord in der Wohnung, in der leeren Wohnung. Die anderen Mitbewohnerinnen waren weg. Amanda Knox selber sagt auch, sie war nicht anwesend. Sie übernachtete bei ihrem Freund Raffaele, der ein bisschen weiter weg wohnte, also jetzt auch in der Nähe, ja, und der verbrachten die einen ruhigen Abend, aßen zusammen, sahen fern, rauchten und hatten Sex und gingen schlafen. Und am nächsten Tag, so schildert es eben Amanda Knox, gingen sie zurück zu ihrer Wohnung. Sie wollten Ausflug machen gegen frühen Mittag, so gegen Mittag, also um 12 waren sie eben in der Wohnung und ihr kam schon vieles merkwürdig vor. Sie sah Blut in der paar Blutspuren eben im Bad und dann riefen sie die Polizei. Die beiden, also Amanda und ihr Freund Raffaele. Weil auch die Tür zu dem Zimmer von Meredith eben zu war, das kam ihr merkwürdig vor, die Polizei kam und entdeckte den fürchterlich zugerichteten Leichnam der Frau. Also Meredith war umgebracht worden, ganz offensichtlich mit Messerstichen, 40 Messerstichen auf dem ganzen Körper und letztendlich ist sie eben gestorben, weil die Schlagader durchbohrt wurde. Und offensichtlich hatte sich eben jemand Zutritt verschafft. Das Ganze wirkte wie ein Einbruch. Es lag ein Stein da, das Fenster war zerschellt, zerbrochen und es lagen überall Klamotten auf dem Bett, auf dem Boden und es sollte offensichtlich der Anschein eines Einbruchs erweckt werden. Schnell wurde klar, dass das offensichtlich so nicht war, sondern was passiert sein muss, ist, dass es zu sexuellen Übergriffen kam. Also sie soll auch eben vergewaltigt worden sein und dann eben umgebracht worden. Also und völlig
aber das
unklar.
Würde ja einen Einbruch nicht ausschließen? Also könnte ja jemand eingebrochen sein und sie dann vergewaltigt haben?
Es gab verschiedene Hinweise, zum Beispiel, dass der Stein, der im Bett oder im Zimmer lag, zu groß war, um tatsächlich den Schaden angerichtet zu haben. Das war also offensichtlich eben, wurden die Scheiben anders zerbrochen als durch diesen Stein. Also es gab einige Indizien, die schon relativ schnell darauf hindeuteten, dass das so nicht gelaufen war, wie es den Anschein hatte. Also kein Einbruch. Das heißt, die Frage war, wer hat also Meredith vergewaltigt und umgebracht? Und relativ schnell kam man eben, also hatte man natürlich Amanda Knox und ihren Freund Raffaele befragt, zunächst als Zeugen befragt. Und so sagt es eben Amanda Knox, so sehr unter Druck gesetzt, dass sie 4 Tage später, also gab es eben diese Szene, diese Vernehmung, die wohl sehr harsch gewesen sein soll. Sie soll stark unter Druck gesetzt geworden sein, unter psychischem Druck, aber sie soll auch geschlagen worden sein. Und dann hat sie nachts um 1.45 Uhr, also so lange dauerte die Vernehmung, eben ist sie zusammengebrochen und hat gesagt, sie weiß, wer es ist. Das war der ein Barbesitzer, bei dem sie gearbeitet hat, der die beiden Mädchen kannte. Und der habe sie gebeten, sie mit nach Hause zu nehmen, weil er eben Meredith mochte und weil er sich ihr annähern wollte. Und sie hat ihn wohl, so sagte sie, eben in die Wohnung gebracht und dort sei dann dieser Mord geschehen und hat ihn dadurch eben beschuldigt. Das war sozusagen ein Strang, auch der stellte sich übrigens als falsch heraus. Also was Amanda Knox hier sich außerdem noch zu Schulden hat kommen lassen, ist oder vor allen Dingen zu Schulden lassen kommen hat, ist eben die Falschbeschuldigung des Barbesitzers. Das war eben einfach nicht so. Sie hat im Nachgang gesagt, das habe sie getan, weil sie komplett die Nerven verloren hat, ja, und nicht mehr wusste, was sie sagen soll. Es war aber tatsächlich so, dadurch, dass sie eben diese Geschichte reingeworfen hatte, auch gesagt hatte, sie ist dann tatsächlich zu dem Barbesitzer gefahren, hat ihn mitgenommen, war auch in der Wohnung zum Zeitpunkt des Mordes, wurde sie von der Zeugin zur Beschuldigten und sie wurde hart vernommen. Mhm. Also das ging quasi um 5.45 Uhr Grad weiter. Übrigens ohne Rechtsbeistand. Und das ist übrigens jetzt das, was jetzt der Europäische Menschenrechtshof auch tatsächlich Italien vorgeworfen hat. Mhm. Das ist das Problem an diesem ganzen Fall, ist eben, dass er wahnsinnig verworren ist, dass er viele Stränge hat, die auch international für große Verwicklungen sorgen. Denn Amanda Knox, wie gesagt, ist Amerikanerin. Das hatte sich im Laufe der langen, langen Verhandlungen dann wirklich ganz viel Solidarität in Amerika gesammelt. Und es gab Friends of Amanda, die sozusagen dafür gekämpft haben, dass sie frei war, kam.
Dann gab es natürlich auch wieder den Vorwurf, dass viele mit ihr sympathisieren würden, weil sie halt eine schöne junge Frau ist und man sozusagen ihr das einfach nicht zutrauen würde. Und dann wurde das auch einfach zu so einem Topos irgendwie, kann diese Frau diese grausame Tat begangen haben, zusammen mit ihrem Freund möglicherweise oder auch nicht. Du sagtest schon, es ist bis heute unaufgeklärt, aber sie wurde in Italien jedenfalls verurteilt.
Ja, sie wurde zunächst verurteilt und tatsächlich zu 26 Jahren, also ganz happig. Ihr Freund Raffaele kam eben auch dann mit dazu, also der kam sozusagen in den Strudel der Vorwürfe mit rein, was die Polizei dann nach etlichen Ermittlungen und Indizien sammeln, dann konstruiert hat, war folgender Tatablauf offensichtlich, und das machte natürlich auch für die Medien den Reiz der Geschichte aus, muss man sagen, dass sie gesagt haben, es kam zu einem Sexspiel von insgesamt 4 Leuten, also nicht nur Amanda und Raffaele sollen dabei gewesen sein, sondern eben auch ein dritter Beschuldigter, der zunächst völlig unerkannt war, der übrigens auch geflüchtet war, hier in Mainz in Deutschland aufgegriffen wurde, ein Italiener, der dann wieder dorthin verschafft wurde und der offensichtlich in diesem ganzen Sexspiel, wie die Staatsanwaltschaft das gesagt hat, eine tragende Rolle gespielt haben soll, also zu viert soll.
Und die vierte war eben das Opfer.
Das Opfer, genau. Und das soll quasi aus dem Ruder gelaufen sein. Ja, das war
clearly.
Genau, dieses eben, das, was sie da eben veranstaltet haben. Und dann soll es zum Mord gekommen sein, nachdem das Ganze eben aus dem Ruder gelaufen ist. Auch Drogen sollen eine Rolle gespielt werden. Also letztendlich im Grunde genommen alles, was so eine Geschichte zu einem monströsen Hollywood-Streifen machen würde, war hier vorhanden. Jedenfalls in der Konstruktion, wie sie die Staatsanwaltschaft vor Gericht präsentiert kann. Im ersten Durchlauf ist das tatsächlich durchgegangen. Also sie wurde ja, wie gesagt, wegen Mordes verurteilt. Sie, ihr Freund und der Dritte im Bunde, Rudi hieß der. Und dann wurde das nochmal durch das Berufungsgericht geschleust. Das Berufungsgericht, es war wirklich auch sehr diffizil, weil es ein reiner Indizienprozess war. Man hatte quasi nichts. Ne? Man hat mit DNA-Spuren gearbeitet, man hat mit Messern gearbeitet, mit BH-Schlüssen, die gefunden wurden am Tatort. Also Fingerabdrücken und so weiter, die natürlich bei einer Wohngemeinschaft überall nirgends sein können. Ne? Also das machte die ganzen Ermittlungen wahnsinnig schwierig. Und auch im Berufungsverfahren war es dann eben nicht einfach, sich durch diese Indizien zu graben. Und interessanterweise kam eben das Gericht zu dem genau gegenteiligen Schluss, nämlich die haben Amanda Knox freigelassen. Mhm. Freispruch auf ganzer Linie, sie ist es nicht gewesen, Raffaele auch nicht, aus Mangel an Beweisen, ja, spielte damals natürlich auch eine Rolle, aber jedenfalls ist sie dann sofort aufgebrochen nach Amerika und war dann sozusagen wieder in Freiheit, ja. Das war aber übrigens noch lange nicht das Ende vom Lied. Es kam zu einem zweiten Prozess, ja. Also auch da, das wollte sich die Staatsanwaltschaft nicht bieten lassen. Im zweiten Prozess wurde sie in Abwesenheit wieder verurteilt, sogar zu Mehrhaft, ja. Ihr Freund auch. Und dann wurde es wieder aufgehoben. Und das ist sozusagen das, das Ende, ja, wie es tatsächlich, wie es tatsächlich jetzt in die Geschichtsbücher, in die Justizgeschichtsbücher eingeht. Also Amanda Knox ist freigesprochen, genauso wie ihr Freund Raffaele, interessanterweise der Dritte im Bunde nicht.
Ach, den, der wurde verurteilt.
Der wurde, ja, der blieb einfach in Haft. Also für den gab es sozusagen diese ganzen Schlaufen gar nicht. Denn man hatte dieses Verfahren auch abgetrennt, weil er wirklich als ziemlich kleines Licht in diesem Ganzen, ich meine, das war ein Kleinkrimineller schon vorher, und man hatte tatsächlich Sorge, dass er durch diesen wahnsinnigen Medienrummel in einen Strudel gehört, wo ein tatsächlich faires Verfahren gar nicht mehr möglich ist. Man muss sagen, also die Frage ist, ob das für Amanda Knox und Ian Raffaele nicht genauso gilt, aber so war es nun einfach mal. Ne? Hier also haben die Medien sich irrsinnig drauf eingeschossen. Ja, es waren, also man muss auch sagen, alle drei, also auch das Opfer, waren wahnsinnig attraktiv und ein unfassbares Drama, was sich da hinter irgendwelchen Türen abgespielt hat, und man weiß immer noch nicht, was daraus geworden ist. Und das Nachspiel, was wir jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gesehen haben, ist eben tatsächlich, dass sich Amanda Knox noch einmal gegen Italien gewehrt hat, gesagt hat, ich wurde ungerecht behandelt bei den Zeugenvernehmungen in jener Nacht eben vom 6. November 2007. Da wurde ich unter Druck gesetzt, wurde geschlagen. All das verstößt natürlich gegen die Europäische Menschenrechtskonvention, Artikel 6. Es ist, glaube ich, Artikel 3. Artikel 3, eben das Verbot der Folter und der unmenschlichen und erniedrigenden Behandlung. Interessanterweise hat übrigens der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte gar nicht gesagt, ja, so ist es gewesen, sondern der italienische Staat hat es versäumt, aufzuklären, ob es tatsächlich so war, ob unzulässiger Druck ausgeübt wurde, ob sie tatsächlich geschlagen wurde. All das sozusagen hätte Italien sich nochmal angucken müssen, haben sie nicht getan, deswegen hier ein Verstoß. Außerdem hat sie eben in der entscheidenden Phase, wo sie von der Zeugin zum Beschuldigten wurde, keinen rechtlichen Beistand gehabt. Und übrigens auch die Dolmetscherin soll ganz kurios gehandelt haben. Die hatte offensichtlich irgendwelche mütterlichen Gefühle für die Amanda Knox entwickelt, hat sich da irgendwie unzulässigerweise eingemischt, hat versucht zu Mediatorrolle einzunehmen. Also auch das irgendwie total skurril, zeigt auch vielleicht mal, was das wirklich für eine imposante Persönlichkeit war, dass irgendwie alle sich nicht neutral zu ihr verhalten konnten, sondern in irgendeiner Art und Weise auf sie reagierten. So, all das wurde jetzt Italien zu Verhängnis. Sie müssen eben 18.000 Euro Entschädigung zahlen. Also da ist natürlich auch ein bisschen Übernahme der Kosten vorhanden. Und all das ist jetzt am vergangenen Donnerstag eben nochmal als Gesamtpaket zu diesem kuriosen Fall hinzugekommen.
Ja, das dürfte dann auch wirklich das letzte Kapitel sein. Das war jetzt so ein bisschen True Crime-mäßig, wenn man so will. Übrigens, das gibt mir Gelegenheit, zum Abschluss der Sendung darauf hinzuweisen, dass im aktuellen Einspruch-Magazin von mir ebenfalls so eine Rekonstruktion eines Falles zu finden ist, ein ganz anderer Fall. Das ist auch vergleichsweise deutlich.
Da waren weniger Drogen und weniger Sex.
Genau, das tut mir jetzt leid, da kann ich nicht mithalten. Aber der ist aus anderen Gründen sehr interessant. Ich reiße es hier nur mal an. Es geht um einen Richter, vielleicht hat der ein oder andere von euch auch schon mal von dem gehört, der vor knapp 10 Jahren einen Angeklagten mitten während der Verhandlung einfach aufgefordert hat, mit rauszukommen und ihn in eine Gewahrsamszelle geführt und ihn da für ungefähr eine Minute eingesperrt hat.
Das war mitten in der Verhandlung?
Ja, das war mitten in der, hat einfach gesagt, so jetzt hier, ich zeige Ihnen mal, was Sie erwarten kann, so ungefähr, ja. Das hört sich erstmal ganz ungeheuerlich an, ist natürlich auch irgendwie daneben, aber ich bin der Sache mal ausführlich nachgegangen, habe auch mit vielen Leuten gesprochen, die damals im Prozess dabei waren und so weiter. Und sagen wir mal, die Geschichte fühlt sich danach deutlich anders an als der Eindruck, den der eine oder andere davon mitgenommen haben dürfte. Und es stellt der Justiz wirklich kein gutes Zeugnis aus, wie sie mit dem Typ umgegangen ist. Mehr will ich an dieser Stelle gar nicht verraten, denn ihr sollt ja auch noch ein bisschen einen Anreiz haben, auf faz.net/einspruchtesten zu gehen. Ein Wort, alles zusammengeschrieben, faz.net/einspruchtesten. Und euch dort ein kostenloses vierwöchiges Probeabo zu klicken, mit welchem ihr diesen Text und auch täglich zahlreiche andere lesen könnt. Aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, aus der Sonntagszeitung und eben auch 6 Texte pro Woche mindestens, die exklusiv nur bei Einspruch erscheinen. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr das tätet. Wäre auch eine wunderbare Unterstützung für diesen Podcast zugleich. Und im Übrigen könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben, wie ihr es fandet, unter blogs.faz.net/einspruch. Da findet sich ein Eintrag zu jeder Folge, die wir machen. Und ebenfalls sehr gerne könnt ihr uns natürlich Sternchen im iTunes Store hinterlassen.
Aber du hast jetzt nicht das gerechte Urteil vergessen.
Oh doch.
Doch, hast du.
Guck mal, ich habe jetzt einfach meine ganze Abschlussrede vor dem gerechten Urteil gehalten. Aber ist doch auch okay.
Ist auch total in Ordnung. Aber es ist nämlich auch so ein aus dem Leben gegriffenes Urteil für alle diejenigen, die es noch wagen, Auto zu fahren.
So wie ich.
Ja, doch, und ich ja auch. Also letztendlich, aber es ist eine Konstellation, die man sich immer vor Augen führt, letztendlich hin und wieder jedenfalls. Also insbesondere, wenn man sich fragt, ob man vor einer Ausfahrt parken darf oder nicht. Mhm. Und die Frage, was eigentlich zu enge Straßen sind, im Sinne der Straßenverkehrsordnung. Ich sag mal den Fall, weil er wirklich einfach so idealtypisch ist. Ja, also es ging um jemanden, der offensichtlich in einer relativ schmalen Straße wohnt, ja, 5,50 Meter ist sie breit. Es ist jetzt auch nicht gigantisch, ist keine Gasse, ja. Mhm. Aber ihm war es zu schmal und er wollte einfach ein Parkverbotsschild vor seiner Einfahrt haben. Also die Einfahrt ist natürlich
das unmittelbar Parkverbot. Auf der Seite darf man eh nicht, aber auf der anderen Straßenseite
normalerweise schon, es sei denn, die Straße ist eben zu eng. Steht übrigens in Paragraph 12 Absatz 3 Nummer 3 der StVO. Ja, so für alle, die diesmal genau wissen wollten. So. Und da hat sich natürlich keine Sau dran gehalten und dann wollte er das durchsetzen und es kam zu umfangreichen Ortsterminen. Ja, also man hat eben tatsächlich geguckt, wie schwierig es ist, rauszukommen, wenn da gegenüber der Einfahrt jemand steht. Und er hat rangiert und probiert und gemessen und getan und dann hat die Stadtverwaltung gesagt, nein. Da ist noch genügend Platz, ja, dreimal rangieren hin und her, kann dem schon zugemutet werden. So, und dann hat dieser Mensch tatsächlich geklagt, und zwar bis hoch zum Bundesverwaltungsgericht, und das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt entschieden. Das Interessante ist, er war wirklich zu keinem Zeitpunkt jemals erfolgreich bei seinen Klagen.
Auch jetzt nicht, ja.
Auch jetzt nicht. Das heißt, da gibt es eben kein Parkverbot gegenüber seiner Einfahrt. Aber das Interessante sind schon die Begründungen. Also ich fand übrigens auch das Berufungsgericht, also die Instanz unter dem Verwaltungsgericht schon total hinreißend. Die haben nämlich Folgendes gesagt, die haben argumentiert, der Mann könne sich nicht auf Paragraph 12, auf diese Ausnahme eben berufen, weil sie verfassungswidrig und nichtig sei, da der Begriff der schmalen Fahrbahn nicht den verfassungsrechtlichen Anforderungen an die Bestimmtheit von Normen genügt. Ne? Also Normen müssen eben klar sein und damit sich jeder dran halten kann. Ein wichtiger Verfassungsgrundsatz und der sei hier nicht eingehalten. Und ich
durch
fand
diese
dann,
enge Gasse muss er kommen, das ist doch...
Ja, schön, dass du das nochmal erwähnst. Naja, aber ich finde das irgendwie auch so zauberhaft, dass die untere Instanz einfach sagt, es ist übrigens verfassungswidrig und deswegen kann er sich nicht drauf stützen. Ich habe ja mal gelernt, dass das nur das Bundesverfassungsgericht darf.
Norm ja, verworfen. Sie müssten dann eigentlich vorlegen.
Müssten eigentlich vorlegen, haben sie nicht gemacht. Wir haben gesagt, also darauf nicht stützen. Und das, die zweite Möglichkeit, für die, die es interessiert, wäre auch noch interessant, nämlich es gibt auch noch Paragraph 45 Absatz 1 Satz 1 der StVO, wo die Behörde auch einschreiten kann aus sonstigen Gründen der Sicherheit oder Ordnung des Verkehrs. Mhm. Also auch da eben so ein Auffangtatbestand, wie man immer kennt, ja. Und auch das gilt eben hier, ne, nicht, weil er nicht sonderlich gehindert wurde jetzt am Auspacken. Wie gesagt, muss er selber klarkommen.
Ja, also ich meine, es gibt das ja schon so hier in Frankfurt im Nordend, ne? Da sehe ich auch regelmäßig, da ist große Parkplatznot, Ausfahrten, wo ich denke, ja, viel Vergnügen, da aber mit deinem Auto auch wirklich rauszukommen auf die Straße. Und diese drei Rangierzüge, die meinen natürlich auch drei Rangierzüge, die sozusagen optimal ausgeführt sind und den Platz optimal nutzen.
Naja, wobei die, also das waren schon drei tatsächliche, also das hat er schon so hingekriegt, ja, nach drei Malen. Bundesverwaltungsgericht sagt übrigens, also die Paragraph 12, jetzt für alle, die schon Schnappatmung bekommen haben, ist verfassungsmäßig, ja, also das ist hinreichend klar. Finde ich jetzt auch ein bisschen gewagte These, weil ich meine schon.
Bestimmte Rechtsbegriffe, das ist jetzt nicht das erste Mal.
Ja, ja, richtig, also absolut. Ich meine, ich finde jetzt schmal tatsächlich, also sie haben gesagt, jedenfalls 5 Meter sind es nicht, ja. Nun gut, lässt sich so hören, aber die haben, also sie, darauf konnte, hätte er sich zwar stützen können, aber nicht in diesem konkreten Fall, weil 5 Meter sind dann doch in Ordnung. Und das müssen wir jetzt als gerechtes Urteil tatsächlich mal so hinnehmen. Jetzt haben wir jedenfalls Rechtsklarheit. Wie gesagt, ich frage mich ja immer, wer das tatsächlich bis zum Bundesverwaltungsgericht hochtreibt. Aber jetzt wissen wir immerhin, dass Paragraph 12 verfassungsmäßig ist. Und dass 5 Meter auch breit genug ist. Jetzt kann sich daraus jeder seinen eigenen Reim machen.
Genau.
Ja. Jetzt wollen wir aber dann die ganzen Erklärungen nicht nochmal nachliefern, sondern wir bedanken uns einfach für die wahnsinnige Aufmerksamkeit bis zum Schluss.
Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet.
Ja, bis dann. Tschüss.
Ciao.